Also eigentlich ganz einfach. Ich glaube, der berühmteste Indie-Hacker ist Peter Levels. Den kennen wahrscheinlich auch einige, die den Podcast vielleicht hören. Und die Idee ist ziemlich einfach. Du suchst dir ein Produkt aus, in einer extremen Nische, also ein Softwareprodukt. Machst ein Software-as-a-Service, fokussierst dich auf eine extreme Nische. Und die Idee ist, start small, stay small. Also, weil, ne, für die unter uns, die BWL studiert haben, wissen ja auch noch von Porter, wenn du eine Nischenstrategie schlägt, halt immer eine generelle Strategie, einfach weil es, ja, die Nische kann einfach ein besseres Produkt platzieren als der Generalist. Okay.
Es gehört schon fast zur Routine, dass ich einmal im Jahr mit Marian Divkovic spreche. Vor ziemlich genau einem Jahr sprachen wir das letzte Mal, da ging es um eine Idee, um eine Whistleblowing-Plattform, war gesetzlich vorgeschrieben und Marian dachte, das ist eine Geschäftsidee, hat dann nicht funktioniert, da kann ich gerne die Folge 252 empfehlen. Mittlerweile hat Marian eine neue Idee und zwar geht es um App-Building. Angefangen hat das Ganze in Bali, wo er in die Indie-Hacker-Szene gekommen ist. Mir war der Begriff bis dahin nicht bekannt. Marian erklärt auch im Podcast, was genau Indie-Hackers sind und was er da lernen konnte und warum es absolut Sinn macht, auch heutzutage noch eine App zu bauen und auch welche App er gebaut hat, wie er auf die Geschäftsidee kam. Also ich war dann eigentlich sehr verwundert, wo er gesagt hat, was er für eine App gebaut hat. Und es ist eigentlich total spannend, ja, einfach Marian wieder zuzuhören. Man merkt einfach, er ist unfassbar klug. Marian hat ja auch viel Expertise aus seinem Beruf als Venture-Architekt bei der MVP Factory, aber es ist halt immer wieder ein Genuss und ich freue mich schon auf nächstes Jahr, wenn ich wieder mit Marian spreche. Bin dann gespannt, was er dann zu sagen hat. Auf jeden Fall, heuer die Folge geht rund um Bali und App-Building. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Marian Divkovic. Als wir uns das letzte Mal gehört haben, da warst du noch österreichischer Staatsbürger, aber du hast mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft, oder?
Genau, ich bin Deutscher. Deutscher Pass, richtig cool. Genau, ich war vorher tatsächlich kroatischer Staatsbürger, bin ich immer noch. Hätte ich natürlich die österreichische Staatsbürgerschaft gehabt, dann die hätte ich gegen nichts auf dieser Welt eingetauscht. Das ist natürlich klar, weil ein Teil, mein österreichisches Herz ist natürlich immer noch da, aber genau. Da fragen sich manche so, ja, aber warum hast du denn die österreichische Staatsbürgerschaft geholt? ich wollte nicht ins Bundesheer, das war's. Ja, shame on me. Aber jetzt bin ich in Deutschland, genau, seit 3 Jahren und habe ja, mir diese Turbo-Staatseinbürgerung, ja, diesen Prozess halt durchgeführt und dann innerhalb von 3 Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Ich bin ja auch hier geboren, also es macht schon auch irgendwie Sinn, dass ich eine deutsche Staatsbürgerschaft habe und genau, bin sehr froh, bin sehr happy. Es macht das Leben, ja, einfach schwerelos. Es ist einfach so, okay, cool, du hast jetzt eine deutsche Staatsbürgerschaft, alles easy. Man macht sich einfach weniger Gedanken im Leben, ja. Und ich habe mit Kroatien auch nicht so viel am Hut am Ende des Tages. Ich komme ja ursprünglich auch aus Bosnien, genau.
Aber das ist ja auch nicht das Einzige, was es Neues gibt. Also wir werden jetzt nicht eine halbe, dreiviertel Stunde über die neue Staatsbürgerschaft reden. Wir haben ja das letzte Mal über dein Produkt gesprochen. Ja, also das, was ja ein bisschen, würde ich mal sagen, gescheitert ist mit der Kapitalgesellschaft. 10 Tage genau. Vor dem Jahresende. Ja. Da noch der Jahresabschluss.
Ja, ich sag's ja. Ich sag's euch. Das begleitet mich noch bis zum heutigen Tage. Erst mit Ende dieser Woche sind diese Kapitalgesellschaften Geschichte. Und das ist wirklich, also ne, in Deutschland kann man so eine Kapitalgesellschaft sehr schnell erstellen, ohne irgendwelche Einlagen. Also es geht rapp, zapp, erledigt. Und das begleitet mich bis heute noch. Und ich wirklich, aber zum Glück bin ich in der Hack gegangen und habe meine Jahresabschlüsse selber machen können. Habe ich mir sehr viel Geld gespart. Und vom Finanzamt wurde auch alles akzeptiert. Also Shoutout an meine alte Rechnungswesenlehrerin Andrea Hawk hier in der Hack. Hat sich alles ausgezahlt in der Hack.
Hört man ja selten, dass man das, was man in der Schule lernt, dann später einmal braucht.
Ja, absolut. Wahnsinn. Genau. Aber es begleitet mich bis heute noch. Also merkt man mal. Wahnsinn. Ja.
Ja, jetzt ist die Frage, was gibt's Neues? Also letztes Mal war ja die Idee, die ist ja dann nicht ganz so aufgegangen, diese Whistleblower-Plattform und auch mit dem Verkauf und auch, obwohl etwas gesetzlich genau vorgeschrieben ist, ja, heißt es dann nicht, dass es sich von selbst verkauft. Aber was gibt's so Neues?
Ja, Und das Verrückte an diesem Whistleblowing-Ding ist, bis heute ist der Markt immer noch nichts. Also gestern habe ich gerade wieder mit jemandem gesprochen, der meinte zu mir so, boah, das ist ein richtiger Kackmarkt. Witzigerweise, ich habe da tatsächlich auch nochmal mit so ein, zwei potenziellen Käufern gesprochen, die Software auch kaufen wollten, die dann auch dann nochmal draufgekommen sind, Monate später, dass es immer noch keinen Sinn macht. Also, tja, manchmal funktioniert es nicht, aber ich gebe ja nicht auf und ich mache immer weiter. Tatsächlich, genau, ich war am Anfang des Jahres, war ich in Asien am Reisen und ich war in Bali 2 Monate und kam dann in so eine richtig coole Community, die heißt Hackegu. Und Hackegu, das sind, ja, alles Indie-Hackers, so betiteln sich die Menschen dort. Und was ist die Idee, was steht hinter dem Wort Indie-Hacking? Also eigentlich ganz einfach. Ich glaube, der berühmteste Indie-Hacker ist Peter Levels, den kennen wahrscheinlich auch einige, die den Podcast vielleicht hören. Und die Idee ist ziemlich einfach. Du suchst dir ein Produkt aus, in einer extremen Nische, also ein Softwareprodukt, machst ein Software-as-a-Service, fokussierst dich auf eine extreme Nische und die Idee ist, start small, stay small. Also, weil, ne, für die unter uns, die BWL studiert haben, wissen ja auch noch von Porter, ne, wenn du eine Nischenstrategie schlägt, halt immer eine generelle Strategie, einfach weil es, ja, die Nische kann einfach ein besseres Produkt platzieren als der Generalist. Okay, so weit, so gut. Und ja, dadurch, dass du aber auch in der Nische bist, kannst du auch viel besser marketen, weil es ist halt viel einfacher, Marketing zu betreiben für eine Nische als für alle, nicht? Dadurch kommst du leichter an deine Kunden, dein Produkt ist viel zielscharfer und du baust nicht das große Ding für alle. Genau. Und dann habe ich mit diesen Leuten gesprochen und war wirklich fasziniert. Ne? Wir haben uns jeden Donnerstag getroffen, haben zusammengearbeitet und jeder hat an einem anderen Produkt gearbeitet. Und es ist halt Wahnsinn, wie schnell die Leute da Dinge hochgezogen haben. Also wirklich so eine Person, und das ist auch wirklich, ist auch wichtig, ist immer ein sehr kleines Team. Also es ist entweder eine Person alleine oder vielleicht ist noch eine zweite Person dahinter. Und diese 1 bis 2 Personen machen alles, wirklich. Und das Verrückte ist, dann auch sehr erfolgreich. Also natürlich, es gibt mehr, und das ist vielleicht auch wieder so ein kleiner Disclaimer, alles, was ich jetzt sage, hört sich super an, aber da gibt es auch immer Caveats und dazu kann man vielleicht am Ende nochmal ein bisschen mehr dazu sagen, was die Caveats sind hinter dem Ganzen. Aber genau, das Verrückte, die Leute, die meisten sehr erfolgreich, oder? Und dann baut da einer allein irgendwie zum Beispiel eine iOS-App, da habe ich einen kennengelernt. Und die iOS-App ist sehr simpel, die er gebaut hat. Die heißt Pretty Progress und der hat die vor 2 Jahren gegründet, ne? Vor 2 Jahren. Und er war ein Designer und hat sich gesagt, hey, ich will programmieren lernen. Hat irgendwie eines dieser klassischen Projekte, ne? So, hey, let's do a Progress-Tracking-App oder so eine Countdown-App. Ne? Also irgendwas, was eigentlich sehr easy ist. Hat dann angefangen. Und alles, was diese App macht, ist, du kannst einen Titel setzen, du kannst ein Startdatum und ein Enddatum setzen. Und dann hast du so eine Progress-Bar, einfach so wie so ein, ja, wie so ein Kuchendiagramm, einfach so ein, die dir so ein bisschen Fortschritt anzeigt, zwischen Startdatum und Enddatum, beziehungsweise zwischen dem Datum, was halt heute ist und dem Enddatum. Eigentlich eine sehr simple Idee, würde man jetzt sagen. Also wirklich simpel. Und der hat die App halt gemacht, hat sie ein bisschen schön gemacht, okay, hat 8 € im Monat dafür, 8 € im Jahr dafür verlangt. Mittlerweile kostet sie 16, aber Bis Februar dieses Jahres war sie noch 8 €. Und ja, denkt man sich so, das ist eine dieser Ideen, die man, wenn man studiert, mal so hat und sich denkt, ach, das macht ja gar keinen Sinn. Und schau an. Der Junge verdient sehr viel Geld. Also der verdient mehrere hunderttausende Euros. Ich kann jetzt keine genaueren Zahlen nennen, aber der verdient auf jeden Fall so viel Geld, dass er davon lebt. Ne? Und ich war so, wow, es ist das Jahr 2025 und da ist dieser Typ, der mir gerade erzählt, dass er im Jahr 2023 angefangen hat, eine Progress-Tracking-App zu machen. Dann spreche ich mit dem Nächsten, der mir erzählt, das war dann so ein Zweier-Team, die waren zu zweit, die haben eine Notes-App gemacht im Jahr 2022. Leute, eine Notes-App, I kid you not, im Jahr 2022 hatten auch schon alle Handys auf dieser Welt eine Notes-App. Und trotzdem haben die diese Notes-App gebaut und verdienen auch mehrere hunderttausende Euro. Und du denkst dir so, das gibt's nicht. Und dann kommt der Nix um die Ecke und erzählt mir, er hat gerade von einem Jahr eine Habit-Making-App gemacht und verdient mehrere 10.000 Euro damit. Und du denkst dir so, eine Habit-Making-App, davon gibt es doch wirklich schon viele. Und das Verrückte ist, es ist wurscht. Es ist wurscht. Ne? So, und was mir das so ein bisschen gezeigt hat, in unserem, wir tendieren ja alle so ein bisschen darin, so vor allem in diesem Entrepreneurial-Space, weiß nicht, woran das liegt, aber wir wollen alle irgendwas Innovatives, Großes bauen und die nächsten Einhörner und weiß nicht was bauen. Aber let's be honest, Leute, ein Einhorn zu bauen, für die Leute, die das nicht wissen, so ein Unicorn ist einfach ein Startup, was 100 Millionen Umsatz macht im Jahr. So, viel Spaß damit, eine Firma aufzubauen, die 100 Millionen Umsatz macht, weil das ist die Idee hinter Venture Capital, ne? So, ich gebe dir heute 10 Euro und du machst daraus 100 in 6 Jahren am besten. Und dann musst du echt mit sehr viel Stress und sehr, sehr schnell irgendwie dieses Unicorn bauen. Und Indie-Hacking und Bootstrapping ist so quasi die Antidote, also wirklich das komplette Gegenteil von dem Ganzen, was halt sagt, okay, vor allem im Indie-Hacking, du bootstrappst deine Firma, baust das halt langsam auf und fokussierst dich auf deine Nische, pusht das langsam hoch und es muss nichts verrückt Innovatives sein. Es kann manchmal auch dann die nächste Note-Taking-App sein. Also es gibt ja auch in Innsbruck mehr als einen Bäcker, oder? Und es gibt auch unterschiedliche Bäcker, die sich auf unterschiedliche Sachen konzentrieren. Und so kann man auch die 10. Note-Taking-App machen. Aber, und das ist das, und das Spannende, was, das ist vielleicht auch noch interessant, was hat sich heute auch nochmal geändert? Warum sollte jetzt irgendjemand von euch sich denken, warum sollte ich jetzt eine Note-Taking-App machen? Oder vielleicht sagt mir auch jetzt irgendjemand, ich kann aber nicht programmieren. Leute, these days mit AI müsst ihr auch nicht programmieren können. Also ich kenne Leute, die haben auch in dem Setup, wo ich da war in Bali, die haben einfach, ja, hier Cursor AI, Lovable und let's fucking go. Ne? Also die Leute wirklich innerhalb von ein paar Monaten krasse Apps, iOS-Apps, Web-Applikationen, einfach super schnell hingestellt, das funktioniert, es ist ridiculous. Natürlich, ich kann jedem nur raten, trotzdem so ein, also wenn ihr sagt, ihr macht iOS-Apps, schaut euch einen, macht einen Kurs, kurzen Kurs, weil es macht, wenn man den Code ein bisschen lesen kann, kommt man ein bisschen schneller ans Ziel, das ist so meine Meinung dazu, aber ich habe selber auch Software Engineering am MCI studiert, deswegen ist das meine Meinung. Aber ihr könnt auch komplett, ohne dass ihr irgendeine Line Code versteht, das auch hinstellen. Also wirklich, ich kenne mehr als genug Leute, die das gemacht haben. Sprich, Apps bauen, Software bauen war noch nie so einfach für jeder Mann, jede Frau. Jeder kann das jetzt machen. There's no excuse behind it. Ihr könnt das einfach machen. Es kostet euch praktisch gar kein Geld. Und das ist ziemlich cool. Und was hat sich auch noch geändert? Mit AI wird Marketing auch immer einfacher. Man kann immer schneller und AI-generated Content erstellen und damit Social Media fluten. Da muss man aber auch leider dazu sagen, das wird langsam auch immer schwieriger, weil ja die ganzen Plattformen sich da anfangen zu wehren und AI-Content, die Reichweite ein bisschen blockieren. Das merke ich jetzt schon. Genau. Aber trotzdem, also, ja, Software ist schwierig, Software ist jetzt einfach, Marketing ist einfacher geworden. Nichtsdestotrotz, die große Challenge, und das war auch die Challenge vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, ist eigentlich Distribution. Ne? So, das ist so das Ding, das müsst ihr knacken. Ne? Da gibt's super viele Newsletter. Ich schaue mir da zum Beispiel auch immer den Social Growth Engineers Newsletter an. Da erzählt zum Beispiel einer, immer von Best Practices, wie andere Apps verschiedene Growth Hacks verwenden, um irgendwie an Kunden zu kommen. Und ja, das finde ich super, super spannend, weil es gibt so viele Wege, wie du dein Produkt growen kannst. Aber bevor ich jetzt darauf noch näher reingehe, wie man seine Produkte growen kann, vielleicht noch zu mir, um da abzuschließen. Genau, und ich war dann in Bali, super inspiriert, war so, wow, krass, wie die Leute hier alles bauen. Und für mich war echt klar, und es wurde mir eigentlich schon ein paar Monate davor klar, Aber bevor ich in Bali war, war ich in Sizilien am Wandern und da war ich in so einer kurzen Krise so, boah, was, Marian, was machst du jetzt? Du musst ja jetzt irgendwas, was, fuck. Und da habe ich so gemerkt, also ich eigentlich, ich war so kurz davor, boah, macht mein Job noch Sinn? Eigentlich will ich ja auch gründen. Und ich habe gesehen, wie viele von meinen Freunden auch in so Big Techs gegangen sind, Google, Amazon. Und ich war so, vielleicht gehst du jetzt dahin, guter Job, verdienst richtig viel Geld und Leben durchgespült. So. Und dann habe ich aber gemerkt in Sizilien so, nee, eigentlich, ich liebe meinen Job, weil mein Job gibt mir super viel Flexibilität. Ich kann von Bali aus arbeiten, ich kann in Sizilien am Berg rumlaufen und das ist in Ordnung. Und das, was ich eigentlich mache in meinem Job, macht mir eigentlich Spaß. Also, weil in meinem Job als Venture Architect bei MVP Factory bin ich ja wie ein Unternehmer im Prinzip. Und dann war ich so, okay, eigentlich ist mein Job voll cool, aber ich will ja trotzdem gründen. Und dann war ich so, ja komm, jetzt probierst du es nochmal. Und jetzt baust wieder Software und machst es wieder alleine. Dann habe ich diese Indie-Hacking-Route quasi eingeschlagen und bin dann nach Bali zu meinem besten Kumpel, dem Dominik Sober, der das ja auch schon seit Jahren macht, super erfolgreich. Und dann war ich so, okay, you know what, let's do it. War super inspiriert in diesem ganzen Setup, habe mir angefangen und ja, und dann war ich so, okay, was für eine App sollte ich denn bauen? Und genau, und habe dann, so wie es jeder brave Österreicher, Österreicherin macht, ORF.at gelesen. Ich lese das bis heute, ich glaube, immer noch 5-mal am Tag. Shout out, ich finde, das ist, also ich finde, das ist das beste News-Medium out there. Ich finde das Format einfach sehr cool, weil innerhalb von ein paar Minuten hast quasi alles gelesen. Und da stand dann in dem Artikel, junge Menschen verbringen, sind eh alle auf TikTok, wissen wir alle, aber die verbringen sehr viel Zeit mit Religion. So, und dann war ich so, okay, spannend, Religion, sehr spannende Nische, super interessant. Und dann habe ich mir das ein bisschen angeschaut und dann habe ich gemerkt, okay, Religion und Christentum ist ein riesiger Markt. Und dann, ich selber bin auch römisch-katholisch, also ich kenne das alles natürlich auch ein bisschen selber. Ich muss gleich dazu sagen, ich selber bin nicht religiös, ich bin auch aus der Kirche ausgetreten. Aber ich fand den Markt trotzdem erstmal super spannend, weil ich glaube, es ist immer wichtig, dass du irgendwie das Thema Distribution, was wir davor angesprochen haben, irgendwie so ein bisschen erstmal verstehst, okay, du kannst, es gibt Wege, wie du dein Produkt zu den Endkunden bringen kannst. So, und da hatte ich das Gefühl, okay, da könnte es eigentlich ganz gut gehen über TikTok. Also, wenn man TikTok ein bisschen versteht, da gute Videos postet, dann kommt man eigentlich an seine Kunden, dachte ich mir. Cool. Dann habe ich mir kurzerhand innerhalb von 2 Tagen alle Apps runtergeladen, die es so gibt in dem ganzen iOS-Markt für Christen. Alle runtergeladen, alle gescreenshottet, alle auf ein großes Miroboard gepackt, mir alle Screens angeschaut, probiert zu verstehen, was alle machen. Und bin ich am Ende mit einem Konzept rausgegangen. Und die Idee ist sehr einfach und habe darauf meine App gebaut. Meine App heißt PrayFocus. Habe die dann am Ende auch selber designt, mit 50 Leuten, mit 30 Leuten vertestet. Genau, und danach programmiert. Und genau, meine App heißt PrayFocus. Und die Idee ist sehr, sehr einfach. PrayFocus hilft einfach Christen dabei, eine Gebetsgewohnheit zu schaffen. Und ja, it's pretty easy. Wie macht meine App das? Einmal am Tag kannst du so eine Gebetszeit setzen. Zu der Zeit werden all deine Apps blockiert. Und dann musst du quasi beten, um deine Apps wieder zu entsperren. Und dadurch bist du halt gezwungen, einmal am Tag immer zu beten. Du kannst das natürlich für alle Apps machen oder du kannst es auch gezielt für Social Media machen. Dadurch, und das, da habe ich gestern mit einem Kunden gesprochen, das war so witzig. Da war ich auf einer Party und da meinte einer, er verwendet meine App. Und dann hat er so, ja, deine App, die ärgert mich schon sehr. Also, warum? So, ja, so, dann bin ich so unterm Tag, gehe so durch die Gegend und dann schlägt halt diese Gebetszeit ein und dann kann ich mein Instagram nicht mehr verwenden. Und dann habe ich so gefragt, okay, die anderen Apps blockierst du nicht? Nein, nein, nur Instagram. Weil ich muss ja dann beten und dann verwende ich halt mein Instagram den ganzen Tag nicht oder halt so lange nicht, bis ich halt endlich bete. Aber dadurch bete ich jetzt jeden Tag. Und ich war so, ja, mega cool, freut mich, richtig nice. Und den hat es halt voll gefreut und ich habe halt gemerkt, ich kann ihm halt voll helfen damit. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, was mir, warum mir, also mir macht das extrem viel Spaß, an dieser App zu arbeiten, weil ich merke so, die Leute, die das nutzen, denen macht das auch Spaß. Und ich habe jetzt auch so meine ersten paar Kunden. Ich habe vor, was, 8 Wochen, 6, 7 Wochen gelauncht. Habe meine ersten Kunden, mache meine ersten Revenues und ja, bin voll happy, oder? Es ist richtig geil, wenn du was baust und dann nutzt das auch jemand, ne, so. Und weil meine letzte Erfahrung war halt echt, ja, das ist halt echt blöd, oder? Also, ne, so, du baust ein Produkt, tust da ganz viel Zeit reinstecken und dann nutzt das keiner oder es verkauft sich nicht. Das ist so, so depressing, ne? So, da denkt man sich so, für was habe ich denn das jetzt alles gemacht, Alter? Kahn interessiert. Und deswegen, was dieses Mal smart aus der Vergangenheit zu lernen und erstmal sich anzuschauen, okay, wie werde ich Distribution richtig hinkriegen, bevor ich diese blöde Software baue? Und genau, ja, und jetzt bin ich da halt voll in diesem Distribution-Game drinnen und probiere alles Mögliche aus, mache gerade sehr viel Reddit-Marketing auch. Das ist ganz spannend für auch, ja, super spannender Growth-Hack für alle hier im Podcast. Gibt es auch ein cooles Tool, RedReach, hat auch der Dominik Sober auch wieder gebaut. Der baut immer ganz smarte Tools. Mit RedReach kannst du, kriegst du immer die passenden Subreddits, die du nutzen kannst, genau, wo Leute halt Fragen stellen zu einem bestimmten Thema. Und da kommt, also da gibt es dann, in meinem Fall sind das Leute, die fragen, wie betet man oder hey, ich will ein Habit, ich will halt eine Gewohnheit rund ums Beten schaffen, wie kann ich das machen? Kann ich sicherstellen, dass ich jeden Tag bete oder was ist eure Gebetsroutine? Und unter diese ganzen Posts kommentiere ich halt immer und bin so, ah ja, hier, schau dir mal meine App an und RedReach gibt dir quasi jeden Tag die passenden Posts. Und du kannst mit RedReach auch automatisiert Nachrichten an Menschen rausschicken, was auch mega cool ist. Und das schicke ich jeden Tag an 50 Reddit-User in bestimmten Subreddits Nachrichten raus. Und hört, Leute, das ist am Ende Cold Outreach. Und bei Cold Outreach eigentlich sind die Conversion Rates sehr, sehr low. Aber ich erziele hier mit dem Tool 10% Conversion Rate, was echt krass ist. So richtig krass ist. Also 10% Conversion Rate, sprich, die Leute schreiben mir dann zurück, ich schicke den Link, die klicken drauf. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also gut, ich muss dann, es ist natürlich ein bisschen schwerer noch zu tracken, wie viele Leute dann wirklich converten dann in App-Installs und sich dann wirklich eine Subscription holen. Aber es ist schon mal ein guter Start, cooler Channel und hilft einem vor allem auch bei SEO-Themen, weil natürlich Reddit mittlerweile von Google, aber auch von ChatGPT natürlich stark gefeatured wird. Also früher oder später tauchst du besser in Google auf, aber auch besser in diesen ganzen GPTs, ne? So, was auch ganz cool ist. Deswegen Reddit ganz cool. Ansonsten, ja, bin ich sehr viel am Rumtesten, probiere gerade irgendwie aus, wie ich TikTok besser zum Laufen bringe. Das ist gar nicht so einfach. Gestern dachte mir so, ich will eigentlich Meta-Ads schalten und dann wurde mein Account direkt restricted. Happens. Und dann suchst du wie verzweifelt nach dem Support-Knopf, den es natürlich nirgendwo gibt. Aber ich habe einen Kumpel, der arbeitet bei Meta. Der löst das Problem, hat er mir heute gesagt. Ja, aber so ist das natürlich. Aber ja, und was ich halt sagen kann ist, mir macht das super viel Spaß. Ich merke, das ist cool. Ich mache das natürlich neben meinem Job. Und ja, für die Rechtsanwälte hier, ich habe auch einen Vertrag mit meinem Arbeitgeber, ich darf das. Und nein, es beeinflusst nicht meine Arbeitszeit. genau, und ich mache das so nebenbei und mein Ziel am Ende des Tages ist, und das weiß mein Arbeitgeber auch, ist irgendwann genug Geld damit zu verdienen. Und wenn ich irgendwann genug Geld damit verdiene, dann wird das halt mein neues Hauptthema sein, Apps bauen. Und ich sag mal, Prayfocus ist der Start und da kommen noch viele andere Apps. Und ich kann alle auch wirklich nur inspirieren. Schaut euch mal wirklich dieses Indie-Hacking-Thema an. Programmieren ist so leicht wie je zuvor. Man kann halt echt easy Dinge bauen, Distribution ist einfacher geworden. Einfach mal machen. Ne? So, also es gibt mittlerweile sehr wenig Excuses, warum man jetzt nicht irgendwie eine coole Software baut und dann Markt bringt. Ja.
Ich habe jetzt mal mehrere Fragen. Also,
ja.
Ab wann ist, ich würde mal ganz einfach starten, ab wann ist Nische ja. Nische? Weil Notizen-App oder mit dieser Progress-Bar, wo man das sieht, das ist jetzt nicht unbedingt eine Nische, oder? Also das ist halt eigentlich total generalistisch gesehen, oder? Also sehr allgemein gehalten.
Ja, da hast du tatsächlich recht. Also bei der Notes-App ist es so, die Notes-App haben sie für absolute Geeks gebaut, oder? Das ist so eine Notes-App, die wirklich für die diese 1-2% Power-User gebaut worden ist, die man dann mit allen Devices connecten kann, die Central Cloud Storage, also die hat einfach so, und die haben auch dieses Notes-Taking-Konzept ein bisschen anders gemacht, die machen das über so Karten, und die haben sich wirklich mal angeschaut, was brauchen Power-User, also nicht, was braucht die normale Person, sondern was brauchen die, die so richtig viele Notes machen und da wirklich komplexe Feature haben, was natürlich in den Standard-Apps nicht drin ist, ne? Weil Apple sich natürlich anschaut, was braucht der Standard-User, nicht der, also für die bisschen, Leute, die ein bisschen mehr brauchen, sind auch zwar ein, zwei Sachen drin, aber nicht alles. Genau. Dadurch haben die sich differenziert. Stimmt, tatsächlich dieser Progress-Typ ist, was Nische angeht, wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, aber der hat Distribution gut hinbekommen. Also der hat sich differenziert im Prinzip durch Design am Ende des Tages. Ein sehr krasse Simplicity und ja, dem gehören halt, wenn du auf Google suchst, how to add a countdown widget on your iPhone, ja, dem gehört das, oder? So, der kriegt, also, ne, so, wenn dir die Frage, wenn du auf der Frage hochrankst, dann ja, okay, dann kommen die User, ne? Der hat das Distribution-Game sehr, sehr gut gespielt, muss man sagen, tatsächlich. Genau, ja. Aber es gibt auch wirklich sehr viele Beispiele, wo es wirklich viel mehr Nische ist, ne? Wie so ein Dominik zum Beispiel, Dominik Sober, der zum Beispiel mit HelpKit ein Help-Center über Notion gemacht, ne? So, es gibt viele Help-Centers out there. Er hat seins auf die Notion-Community draufgesetzt. Was eine gute Nische war, was ihn gut zum Erfolg gebracht hat. Ja.
Der Dominik, der fällt ja öfter im Podcast. Also das ist eigentlich so
ja,
die Konstante. Würzbring.
Du mit dem das nächste Mal sprechen. Ja, Wahnsinn. Naja, es ist immer ein cooler Typ. Wahnsinn. Ja.
Sind es zum Thema Freemium, oder? Also weil du hast jetzt irgendwelche Umsatzzahlen genannt und auch bei dir, du hast die ersten, machst du Revenue mittlerweile, du machst Umsatz. Aber ist das ein Freemium-Modell und da sind halt dann einfach Werbungen geschalten oder ist
genau, das ist, da scheidet sich die App-Welt komplett. Ich habe bei meiner App eine Subscription und ich habe eine eiskalte Paywall, also ich habe einen längeren Onboarding-Prozess, durch den du mein Produkt personalisieren kannst und dann kommst du zu einer eiskalten Paywall mit einer 7-Day-Free-Trial. Oder? Dann kannst du 7 Tage gratis testen und wenn es dir dann gefällt, cool. Wenn nicht, dann kannst du die Trial wieder wegmachen. Ich mache so tatsächlich die Majority der Menschen, also die Majority der Entwickler in diesem Space sagt halt, das ist Best Practice und funktioniert sehr gut. Für mich funktioniert das sehr gut. Es gibt aber auch genug Leute, die Freemium machen, dass du es auch noch komplett gratis machen kannst. Also auch der Typ zum Beispiel mit der Pretty Progress Typ, der macht das zum Beispiel auch so, der erlaubt dir, dass du erstmal for free verwenden kannst, der hat keine Ads, der hasst Ads, der ist gar kein Fan davon, weil er halt sagt, das zerstört die Erfahrung und bei dem hast du halt einfach ein cooles Freemium-Modell, weil du kannst dir zum Beispiel einen so einen Countdown erstellen for free. Wenn du dir jetzt aber noch ein und mehrere Sachen tracken willst, dann brauchst du halt die Subscription. Die kostet halt 8 € im Jahr. Also das 16. ist auch ein Geld, wo viele Leute drüber nachdenken. Ja, jetzt 16. Aber das ist so Geld, da denken halt Leute nicht sehr viel drüber nach, oder? So 16 €, okay, gehst da mal essen, hast da 16 € ausgeben und eigentlich sogar viel mehr. Also deswegen, da denken viele gar nicht so groß nach drüber. Aber da streitet sich so ein bisschen die Welt. Was ist der richtige Approach? Ich glaube, man muss einfach so ein bisschen ausprobieren. und schauen. Ich bin jetzt auch kein Riesenfreund von Ads, vor allem in meinem Space. Ich habe so das Gefühl, also generell bei meiner App ist auch so, ich bin bei Datensammeln sehr vorsichtig. Ich gebe Leuten auch die Möglichkeit am Anfang zu akzeptieren oder decline, ob bestimmte Daten von denen getrackt werden sollen. Und weil das ist ein sehr sensibles Thema bei mir auch. Ne? So, und hat da irgendwelche Ads ausspielen, da bin ich halt auch so ein bisschen, I don't know. Ich habe das Gefühl, das zerstört immer die Erfahrung so ein bisschen. Ich war letztens in der App, wirklich, egal was du gemacht hast, eine Ad kam und ich dachte mir so, ja super, also die App lässt sich ja eigentlich gar nicht nutzen, ohne dass ich mir diese Subscription jetzt hole. So, wenn bei jedem Klick eine Ad kommt, dann ist es halt auch schon wieder egal. Naja. Ja.
Was kostet bei dir die App? 8 Euro oder?
Meine App kostet, nein, meine kostet, was waren es, 25 Euro im Jahr? Genau, es hängt so ein bisschen an der Region ab. Das ist in jeder Region ein bisschen anders. Genau. Ich habe unterschiedliche Pricing-Modelle, aber am Ende probiere ich die Leute dazu zu bringen, dass sie halt yearly Subscription holen. Monthly Subscription sind zum Beispiel 10 Euro im Jahr. Das ist so 10 Euro im Monat, was natürlich aufs Jahr gerechnet viel mehr ist. Aber und witzigerweise, es gibt sogar irgendjemanden, der die Monthly Subscription abgeschlossen hat. Und ich bin so, warum holst du dir die Monthly Subscription? Ich verstehe es nicht. So, hol dir doch die yearly Subscription. Es ist so viel billiger. Aber es gibt Leute, die machen das. Ne? So, es gibt auch, ich habe auch gelesen, einige bieten dann meistens 2 Subscriptions an, weekly und yearly, und machen dann weekly so 5 Euro die Woche, so, und dann yearly 20 Euro fürs Jahr. Und dann gibt es Leute, die holen sich dann diese weekly Subscription und haben das ein paar Wochen. Ne? So, also, das funktioniert, das ist ganz spannend, genau. Aber das sind so meine Ranges und ja, ich habe halt so ein Lowest Price, Base Price, Highest Price, genau, und bin auch einfach am Testen und schauen, was funktioniert. Ich bin halt eher Fan von erstmal höheren Preis setzen und dann eventuell runtergehen, weil mit dem Preis runtergehen ist immer viel einfacher, als mit dem Preis raufgehen, habe ich das Gefühl. Weil die Leute, ja, sobald du einmal Preise erhöhst, gehen alle durch die Wolken, ne, so, ja. Ich teste das gerade, ich probiere das aus und schaue einfach, was halt funktioniert, wenn ich halt merke, dass irgendwie die Leute alle spätestens bei dem, ja, bei der Paywall bei mir rausgehen aus dem Flow, dann weiß ich halt, okay, der Preis ist zu hoch. Ne, so, aber lieber erstmal höher ansetzen, ausprobieren. Ich habe auch das Gefühl, Leute trauen sich oft nicht, Geld zu verlangen für ihre Produkte und ich frage mich, warum. Also, wenn die Leute mein Produkt geil finden, dann werden sie dafür zahlen. Wenn sie es nicht geil finden, dann ist es eh eine doofe Idee.
Das ist aber jetzt relativ einfach kopierbar, oder? Also wie kann man noch behaupten im Markt?
Genau, ich behaupte mich im Markt dadurch, dass ich natürlich jetzt mich auf eine harte Nische setze. Aber klar, das könnte jetzt auch kopiert werden. Und das ist natürlich das Ding im Apps-Game. Ne? So, es gibt, also die App, die ich jetzt hier mache, die ist auch nicht neu. Ne? Da gibt es auch schon ein paar Wettbewerber am Markt. Ne? Und das ist das Ding. Also es gibt, der App-Markt, da ist richtig viel Competition. Ne? So, und am Ende, es ist schon sehr viel Speed. Und ich glaube, am ehesten, wie du dich halt langfristig halt durchsetzen kannst, ist halt wirklich, ja, irgendwann musst du halt schauen, dass du dir auf die richtigen Keywords rankst bei Google, ne? So, weil da kann halt ein schneller Copycat auch nicht viel machen. Ja, richtige Keywords, schauen, dass du mit genug Influencern oder weiß nicht was zusammengearbeitet hast, damit du einfach eine Established Brand bist. Ne? Natürlich, es gibt Headspace, oder? Es gibt Calm, die sind halt mittlerweile einfach auch Established. Wenn du irgendwie suchst, du willst eine Meditations-App, die kommen halt einfach. Und das muss halt irgendwie langfristig dein Ziel sein, um dich gegen deinen Wettbewerb durchzusetzen, aber short term, hey, it's a huge fight, it's a huge battle, honestly, und wie gesagt, es gibt auch mehr als eine Bäckerei in Innsbruck, ne, so, und jeder kann eine neue Bäckerei aufmachen und honestly, du sagst jetzt so, ja, man kann dich einfach kopieren, mach das doch erstmal, ne, so, die meisten Leute, die scheitern dran, eine App in den App Store zu bringen. Ne? Also ich habe da auch mit diesen Bali-Leuten so drüber gesprochen, so viele Leute wollen Apps bauen, aber die wenigsten, also die meisten fangen dann auch an, die wenigsten launchen ihre App und die allerwenigsten schaffen es, einen Paying Customer dafür zu finden. Ne? So. Und da unterscheidet die Spreu vom Weizen. Du kannst schnell mal eine App kopieren, kannst die auch nachbauen oder auch andere Apps nachbauen. Und trotzdem musst du erstmal Distribution durchspielen. Ne? So, und das ist das Ding. Also Distribution ist nicht einfach. Also klar, es gibt AI und AI macht alles einfacher, aber Distribution, also wie du es schaffst, Marketing und die App in die Hände von den Menschen reinzubringen, das ist immer noch eine ganz, ganz große Challenge. Und vielleicht, ich habe ja davor auch gesagt, es gibt irgendwie so auch Downsides. Ja, also die große Challenge in dem Spiel ist, der Preis ist hoch. Ja, klar, du kannst passives Einkommen generieren und 100.000 Euro verdienen. Aber am Ende musst du trotzdem schauen, wie du Marketing richtig spielst und wie du an deine User kommst. Weil wenn du das nicht schaffst, dann stehst du halt dann auch wieder da und hast versagt. Ne? Und natürlich, du bist ja alleine. Also ich bin jetzt alleine. Ne? Ich mache halt alles. Ich mache halt Design, Coding, Marketing. Ich bin da, du sprichst gerade mit dem CEO, mit dem Chief Marketing Officer, mit dem Chief Technology Officer, whatever. Ne? Das hier, ne? So, was dir Speed gibt, du musst dich nicht die ganze Zeit, also ich denke mir, wenn das App halt durch ein Team gebaut werden würde, dann müssten die sich halt immer abstimmen in Meetings. Ich tue mir das halt mit mir selbst abstimmen. Und um nicht allzu allein zu sein, ich habe auch so, auch hier in Berlin, so Building-Gruppen, wo wir uns halt auch weekly treffen und dann tauschen wir uns aus, arbeiten zusammen und dann geht das. Aber ja, am Ende des Tages, Distribution ist ein großes Thema, was du erstmal knacken musst, um da reinzukommen. Aber ja, natürlich, heutzutage ist alles leicht kopierbar in der Zeit, wo Software-Development nicht mehr so schwierig ist. Aber ist auch okay, honestly. Ich bin ein Riesenfan von Kopieren. Ich finde das, Kopieren hört sich immer leicht an, aber muss erstmal durchgeführt werden. Ne? So, mach das mal.
Ja, weil man weiß ja nicht, was man kopiert, oder? Also ich denke mir halt immer,
genau.
Man kann zwar die Oberfläche und so, das kann man ja kopieren, aber der Gedanke dahinter, was dahinter steckt oder was man sich dabei denkt und auch, dass du eigentlich schon, sie kopieren ja eigentlich etwas, was du vor Wochen produziert hast. Also sie kopieren eigentlich
die
Vergangenheit, oder? Also das denke ich immer halt. Also bei jedem Marketing.
Ja, absolut.
Und sie wissen ja nicht, was sie kopieren.
Absolut.
Also, wie viele kopieren Apple?
Genau.
Die wissen ja nicht, was sie
kopieren. Ja, genau. Genau. Und du weißt gar nicht, was dahinter steht. Ne? So, ich rede ja auch mit Kunden. Ich verstehe die Probleme. Ich weiß, warum ich bestimmte Dinge dann umsetze und bestimmte Dinge wieder wegmache. Weil ich ja daraus lerne. Ne? So, also ich glaube, es ist okay. Ich glaube wirklich, es ist in Ordnung, wenn du dir was anschaust von jemandem, von einer anderen App, was kopierst. Du musst halt irgendwie besser machen. Ne? Du musst wirklich verstehen, warum du Dinge machst. Du kannst nicht einfach nur kopieren for the sake of it. Klar, kannst du auch machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dann scheiterst oder Dinge nicht so gut funktionieren, ist halt höher. Klar.
Was ich mich auch gefragt habe, ist, wie gelingt es, dass man sich nicht verzettelt? Weil du hast ja vorhin Headspace angesprochen und Headspace ist für mich immer so ein Beispiel, wo ich mir denke, ich habe Headspace vor Jahren heruntergeladen, einfach um zu meditieren. Und was dann Headspace gemacht hat, ist ja eigentlich immer mehr Features dazugenommen. Also dann war vor mal mit dieser Masterclass sozusagen ja rund um das Thema Schlaf, wo man halt jeden Tag dann ein Video angeschaut hat, wo sie gesagt haben, okay, probier das, ja, und dann kannst du besser schlafen und so Schlafroutine. Und dann denke ich mir, okay, ja, hängt schon zusammen, also mit Mental Health und einfach diese Selbstfürsorge und das alles hängt zusammen und selbst Wohlwollen und es passt, also es ergibt ja Sinn. Aber dann denke ich mir, okay, eigentlich ist es eine Meditations-App. Und jetzt ist es auf einmal mit Schlafinhalt gefüllt worden. Und das passt dann für mich nicht zusammen, oder?
Ja, das ist ein guter Punkt mit dem Verzetteln. Und ich glaube, das machen sehr viele falsch, dass sie dann immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr bauen und riesig werden. Aber das ist für Headspace in Ordnung. Weil Headspace ist ein Venture Capital Case, ne? Die müssen, die Leute da müssen aus 10 Euro 100 Euro machen, ne? So, deswegen müssen die immer groß denken, ne? Die müssen riesig denken. Aber wir sind ja jetzt hier unter, so wir alte Indie-Hacker, wir müssen das nicht machen. Wir Fokus. Und ich würde jeden raten. Also ich mache das, ich jedes Jahr baue ich immer wieder neue Geschäftsmodelle mit irgendwelchen Konzernen. Und einer der Hauptgründe, warum viele dieser Konzerne scheitern, neue Ideen auf den Markt, neue Geschäftsmodelle auf den Markt zu bringen, ist, weil sie sich nicht fokussieren. Es wird immer gedacht in, lass uns das nächste große Ding, riesigen Kraken bauen, der alles kann. Und da bist du zum Scheitern verurteilt. Das funktioniert nicht. Ich kann jedem auch hier nur sagen, egal was ihr macht, fokussiert euch, Fokus, 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 fokussiert euch auf das Ding, was die Leute wirklich wollen. Und das ist ganz spannend, dass du das mit Headspace aufgebracht hast, weil ich habe gestern mit einer geredet, die hat mir gesagt so, yeah, I tried using Headspace for years, but it never really worked for me. It's just too busy. Also da passiert einfach zu viel. Die App kann zu viel. Ich weiß gar nicht, wo ich starten will. Und dann hat sie mir auf einmal gesagt, ich verwende eine andere Meditations-App. Ich verwende The Way. Und weißt du, The Way, was? Da gibt's. Und ich war so, okay, ja, anscheinend verwendet die eine andere App, bei der eben der Fokus nur Meditation ist. Und das Krasse ist, die hat mir das nochmal kurz gezeigt, da hast du gar keine Auswahlmöglichkeiten. Also wieder, ne, The Way, der Weg, ne, so, das ist halt einfach so ein Weg, so ein unendlich langer Weg und da sind so Meditationen, oder so, und du machst halt jeden Tag einfach die Meditation, die dir vorgeschlagen wird und hast nicht viel mehr Möglichkeit. Ne? So, und die findet das richtig cool. Die nutzt das. Und wie das Beispiel, da hat sich dann jetzt jemand, der sich wieder ganz stark auf nur Meditation fokussiert, hat wieder den Generalisten, jetzt Headspace, der natürlich wieder ein bisschen mehr macht, geschlagen. Ne? Oder literally. Und das ist ja auch crazy. Und ich sag's euch, Leute, ich habe letzte Woche, habe ich so Nachbarn bei mir kennengelernt und dann sagt er mir auf einmal so, ja, er war letzte Woche in New York weil er hat selber auch Apps und ist da, hat einen Preis dafür bekommen, dass seine App so viel Umsatz macht. In kurzer Zeit hat er sehr viel Umsatz geschaffen und ich war so, was? Du baust Apps? Wie cool ist das denn? Und der baut witzigerweise auch so eine Meditations-App. Und ich war so, okay, da ist noch einer, der eine Meditation. Und ich war so, ja, aber es gibt doch Headspace. Ja, aber es ist egal. So, also es ist ganz spannend, ne? So, der Markt ist so riesig. Der Markt ist riesig, riesig. Ne? Also man muss sich halt wirklich, man darf nicht vergessen, Apple und auch und nicht nur Apple, ist das Gleiche auch für Android. Google und Apple, die wachsen jedes Jahr unglaublich. Ne? Also wenn man auf deren Umsätze schaut, riesig. Immer mehr Menschen verwenden iPhones, immer mehr Menschen verwenden Androids. So, diese Märkte, die wachsen kontinuierlich. Immer mehr Menschen holen sich Handys. Sprich, der Markt wird immer größer und größer. Der wächst wie verrückt. Also in dem Markt ist auch echt viel zu holen. Ne? Deswegen ist auch Platz für nicht nur eine Meditations-App, sondern für 50 oder 100, ne, so, und die, ne, da kann man kämpfen drum, ne, so, deswegen ist auch okay, wenn man im Jahr 2025 sich nochmal eine Notes-App anfängt zu bauen, ne, also am Ende ist es halt wirklich nur Distribution, ne, so, und die heutzutage kann halt einer alleine gegen ein Team von 50 Leuten ankommen, ne.
Was extrem ist eigentlich, also.
Ja.
Wie macht es Dominik eigentlich mit dem Marketing? Also, weil der hat ja unfassbar viel Tools. Hat der da irgendwie
ein... Ja, alles sehr viel Testing.
Okay.
Ja, sehr viel rumprobieren. Also, vielleicht können wir ein bisschen über Distribution sprechen. Es gibt halt echt viele Möglichkeiten am Ende des Tages, wie du deine Distribution machen kannst. Und es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung. So, ja, da muss man echt viel rumprobieren und rumtesten. Ne? Klassiker für ganz viele Menschen ist, so vor allem im Indie-Hacking-Space, Build in Public. Build in Public, die Idee ist ganz einfach, du jeden Tag, egal was du machst einen Post drumherum. Ne? Postest auf LinkedIn, Twitter, also X, ne? So auf deinen verschiedenen Plattformen und nimmst die Leute auf deine Reise mit, dadurch baust du den Following auf und dadurch, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viele Follower Dominik mittlerweile hat, aber der hat mittlerweile echt ein großes Following, glaube ich, auch auf X. Ne, so. Und dadurch natürlich jedes Mal, wenn du ein Produkt launchst, dann sehen das ja auch viele Leute. Der hat mittlerweile ja über 20.000 Follower. Also, und der baut ja SaaS-Produkte, die auch für ihn relevant sind, aber auch für andere Entrepreneure, GründerInnen spannend sind. Und deswegen natürlich, er hat ein Hype-Center gebaut. Und jetzt hat er RedReach, ne, eben diese Plattform gebaut, damit du auf Reddit, über Reddit Kunden gewinnen kannst. Ist halt wieder für die gleichen Leute spannend. Ne? Also fangen dann natürlich seine anderen Kunden jetzt natürlich auch an, sich das anzuschauen, oder? So, du hast halt schon Standing und dadurch kannst du halt jetzt wieder leichter was an die Leute wieder verkaufen, ne, so, und ja, aber man muss wirklich ausprobieren, also Reddit ist ein cooler Kanal, das probiere ich jetzt aus, klar, TikTok, Meta, ganz, ganz stumpf Ads, ne, so, Ads sind immer noch super spannend, damit kannst du groß, kannst du auch viele Kunden, ne, rankriegen und da muss man auch viel testen. Ne? Ich habe also gestern.
Wie viel Tagesbudget oder Monatsbudget?
Ich habe gestern, also Beispiel Dominik, der hat gar keine Ads verwendet. Ne? Okay. Gar kein, also er hat noch nie, also er verwendet gar keine Ads. Also der verwendet so gar keine Ads. Weil ich habe zum Beispiel mit einem, zum Beispiel mein Nachbar, der hat mir erzählt, er investiert 1 Euro und macht aus 1 Euro 2 Euro. Ne? Also er zahlt 1 Euro Ads, also per Ad, ne, um irgendwie einen Install zu kriegen und daraus verdient er am Ende 2 Euro raus. Also es ist eigentlich ein sehr geiles Geschäftsmodell. genau. Und ja, man muss wirklich ein bisschen austesten und schauen, was für einen funktioniert, weil bei manchen Geschäftsmodellen funktionieren Ads auch nicht so gut. Ne? So, und da muss man echt ein bisschen schauen, ein bisschen testen und sehen. Genau, also ich glaube, für Apps generell, was die meisten Leute stark verwenden, sind halt, ist halt wirklich organisch Wachstum über TikTok, das ist ganz groß. Da wirklich ausprobieren, verschiedenste Videos testen und schauen halt, was läuft. Weil das Coole bei TikTok ist halt so ein bisschen, jedes Video wird halt separat bewertet. Ne? Bei Instagram ist es halt, du musst halt ewig lang posten, musst kontinuierlich eigentlich ein Jahr lang posten, bis irgendwann wirklich was viral geht. Bei TikTok kann halt jedes Video viral gehen. Ne? So, deswegen ist TikTok ist ganz, manchmal ganz spannend bei manchen Accounts. Da siehst du dann irgendwie so, die meisten Videos machen so irgendwie 5.000, 6.000 Views und dann gibt es eins, das hat irgendwie so 1,8 Millionen gemacht. Und du bist so, wow, krass. Ne? Aber es ist so, da muss man, glaube ich, einfach viel testen und viel ausprobieren. Deswegen ist TikTok organisch ganz spannend heutzutage.
Was war so bei dir das
erfolgreichste Video?
Also wie kann man sich so ein Video vorstellen für deine App?
Meine Videos sind noch gar nicht erfolgreich, wirklich. Okay. Also ich bin da wirklich noch am Anfang.
Noch Lernphase.
Also bei mir, ehrlich gesagt, nein, wirklich, meine Videos, ich habe noch keinen Hit. Also wirklich, meine Videos sind super unerfolgreich. Ich teste gerade ganz viel. Ich krieg so 300, 400 Views. Ist ehrlich gesagt auch super frustrierend. Irgendwie, meine Accounts sind mittlerweile auch irgendwie, ich habe mir 3 Accounts erstellt. Ein italienisches, also weil meine App ist auch multilingual, ne, die geht auch in verschiedenen Sprachen, Deutsch, Englisch, Italienisch, weil das die Sprachen auch sind, die ich selber sprich. Und dann ist so, okay, italienische Account ist sofort gebannt worden. Ich habe nichts gemacht, ist sofort gebannt worden. Das englische Account, das ist das deutsche ist sofort geshadowbanned worden. Shadowbanned heißt, du kriegst einfach 0 Views. Und mein englisches ist nach dem irgendwie 6. Video auch geshadowbanned worden. Und okay, ich dachte mir halt so, ich mache das ganz. Ja, ich bin dann drauf gekommen, woran das liegt. Also ich glaube, dadurch, dass ich alle Accounts am selben Abend an der gleichen IP-Adresse mit dem gleichen Device erstellt habe, hat halt TikTok die anderen einfach gelöscht, weil die wollen nicht, dass du so 10 Accounts machst und dann mit 10 Accounts das gleiche postest, um einen Reach zu erhöhen. Die kennen diese Strategien. Deswegen, das war nicht smart. Deswegen ist zum Beispiel jetzt ein Account direkt gebannt worden. Genau, und das Shadowbanning, das kam daher, dass ich im Prinzip ähnliche, ich habe bei den Videos die gleichen Hintergründe verwendet, mit dem gleichen Sound im Hintergrund. Der Content war zwar immer unterschiedlich, ich habe halt immer so Gebete hochgeladen oder so und dachte mir so, hey, cool. Aber forget it, das hat nicht so gut geklappt. Da bin ich halt geshadowbanned worden, weil für TikTok ist das halt so, als ob du ständig die gleichen Videos hochlädst und das wollen die nicht. Auch wenn der Content in den Videos anders war. Also ja, für mich Learning und generell TikTok mag es auch nicht, wenn du so Non-Face-Videos machst. Also prinzipiell ist TikTok ein TikTok, was will TikTok machen? Am Ende will TikTok, dass die User eine coole Experience haben. Ne? So, die coolste Experience ist halt, wenn Leute natural sind, ne? Sich zeigen, sich als Mensch zeigen, ne? Und deswegen wird auch AI-Stuff immer mehr abgestraft, ne? So, deswegen muss man ein bisschen schauen, wie man es halt smart macht, so dass man auch irgendwie Gesicht zeigt. Da gibt es aber mittlerweile auch coole Tools. Hat auch ein Kumpel von mir ein Tool auf den Markt gebracht, superscale.ai, ganz nice. Da kannst du User-Generated Content per AI erstellen und es ist schon mega realistisch. Also das sind echt realistische Videos. Da merkt man gar nicht, dass die AI ist. Also sowas kannst du verwenden. Also, aber ist auch ein bisschen teuer. Am Ende zahlst du schon auch 5 Euro pro Video. Aber trotzdem spannend. Ne? So, also ist, glaube ich, für die Ads-Leute vielleicht noch ein bisschen spannender. Ne? Genau. Aber ja, man muss, glaube ich, einfach sehr viel austesten und schauen, was wirklich am Ende funktioniert. Ich habe auch noch nicht, ehrlich gesagt, ich habe so meine ersten Umsätze, ja. Und die habe ich vor allem über, ja, teilweise, ja, vor allem über App Store Optimization bekommen. Ne, ich habe am Anfang so ein bisschen App Store Optimization gemacht und dadurch habe ich halt organisch einige User bekommen. Und das funktioniert bis heute noch ganz gut. Aber es ist halt so, es ist, you have to try. Und das hat am Anfang sehr gut funktioniert und jetzt funktioniert es gerade, kriege ich wieder irgendwie fast gar niemanden. Das ist so irgendwie, wenn du launch auf iOS, gibt dir Apple am Anfang so einen starken Push. Ne? Also die wollen dir, der Algorithmus gibt dir quasi die Chance, dass irgendwie deine App sofort viral geht. Aber wenn die Leute das dann nicht alle in großen Zahlen runterladen, dann ist Apple so, okay, whatever. Und deswegen kriegst du am Anfang einen harten Push, den habe ich bekommen. Und jetzt gerade merke ich so, okay, jetzt muss ich irgendwas Neues rausfinden. Deswegen Reddit läuft jetzt und jetzt teste ich halt alles Mögliche, um irgendwie, ja, auf TikTok irgendwie coole Videos zu posten und da zu starten. Aber es ist halt viel zu lernen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, das ist so das Ding am Ende des Tages, auch als Indie-Hacker und auch als App-Entwickler. Ja, very humbling road. Es gibt viel zu lernen, viel auszutesten und es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Ne, so, und man muss halt einfach schauen. Und da gibt es, ja, einfach viel testen, schauen, sich nicht unterkriegen lassen und dranbleiben. Kontinuierlich dranbleiben, testen und eventually läuft's. Weil es gibt echt viele Leute, bei denen funktioniert das dann auch am Ende. Muss halt einfach nur schauen, wie man es smart macht. Vielleicht reden wir in einem Jahr wieder. Und dann bin ich so, okay, Leute, das waren die drei großen Channels oder das war der eine große Channel, mit dem hat es dann richtig geklappt und jetzt, jetzt habe ich auch passives Einkommen und hock immer noch in Deutschland.
Ich bin gespannt. Also ich hoffe, wir hören uns in einem Jahr wieder. Was mich jetzt noch so gegen Ende interessieren würde, was ist denn so die App, die was dir in den Sinn kommt, wo du sagst, okay, die haben das wirklich gut gemacht. Die haben ein Nischenprodukt, die haben richtig gutes Marketing, die haben den Markt verstanden. Ja, die bieten ein Produkt an, vielleicht sehr kompetitiv am Markt, ja, wo es einfach viele Mitbewerber gibt. Wer fällt dir dazu ein?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, also, ich meine, ist halt davor, wie gesagt, wahrscheinlich nicht das beste Beispiel für Nischenprodukt. Aber ich finde halt trotzdem Pretty Progress, die finde ich sehr cool. Also highly recommend, sich anzuschauen, wie die ihre App gebaut haben und vor allem, wie sie das ganze Marketing machen. Da habe ich zum Beispiel sehr, sehr viel gelernt von, wie man Apps Optimization smart macht, wie man, und was die sonst nutzen. Ne? Die setzen halt auch krass auf SEO, die machen aber auch Ads. Ne? So, das Produkt fand ich schon sehr krass, weil ich einfach den, das ist auch das Produkt, das ich immer den Leuten zeige, weil ich mir, und ich verwende das auch selber, habe zwar keine Subscription, aber das fand ich sehr, sehr, das fand ich richtig krass. Aber ansonsten, honestly, da gibt es auch, also wie gesagt, wenn man diesem Social Growth Engineers Newsletter folgt, dann kriegt man da auch eigentlich immer wieder spannende Apps angezeigt. Literally, ich habe den gerade offen und da steht gerade irgendwie so ein junger Typ hat innerhalb von 2 Wochen eine App gebaut mit AI, hat die in Amerika gelauncht. Die App heißt Payout und am Ende hilft die Payout. Das Konzept funktioniert aber, glaube ich, auch nur in Amerika. Da gibt es ja immer diese Class Action Suits, ne, wo ganz viele Konsumenten gemeinsam Konzern klagen und dann kriegen quasi alle Nutzer, die da reinfallen, hätten eigentlich Anrecht auf Kohle. Ne? So, er hat eine App gebaut, mit der man das jetzt sehr schnell machen kann, oder? Also du kannst statt dass du lange Formulare und was ausfüllen musst, kannst du jetzt mit seiner App das ganz schnell machen. Und er hat diese App in 2 Wochen hat er die gebaut, hat die gelauncht und der verdient mittlerweile einfach $240,000 im Jahr. Also, it's ridiculous. Die App heißt Payout, Claim Class Actions. That's it. Und das ist so krass. Also, und das ist wirklich, und ja, honestly, dachte ich mir so, okay, krass, hat der halt gemacht, ne, so. Und da muss man halt echt so ein bisschen ausprobieren und schauen, ne, was für einen läuft und was seine Payout-App ist. Und da, es gibt mehr, also Social Growth Engineers, das ist ein cooler Newsletter für solche Sachen, aber es gibt voll viele, es gibt auch super viele YouTube-Channels, wo, so App-Entwickler, es gibt auch den Indie-Hacking-Podcast, den fand ich auch früher ganz cool. Da gibt es auch viele coole Stories von Indie-Hackern. Gab es auch so eine von so einem, Andre heißt der, den Podcast gar nicht, also im Indie-Hackers-Podcast, den Podcast mit Andre. Wahnsinn, ey, meine Güte. Das war so ein Typ, so ein Russe, der mit, 4.000, $5.000 nach Bali gekommen ist und gesagt hat, er will jetzt Indie-Hacken und hat dann irgendwie sich die billigste Wohnung genommen, hat gespart in allen Ecken und Enden und ist jeden Tag irgendwie so mehrere Stunden so oder was eine Stunde zu Fuß zum Starbucks gegangen, weil er wollte sich kein Moped holen und wollte eben Geld sparen und hat da den ganzen Tag gearbeitet. Als Starbucks zumacht, blieb er halt da und hat an was sich draus gehockt. Und jedes Mal, wenn er nach Hause gegangen ist, ist er von Hunden in Bali, für die Leute, die da waren, kennen das, sind ja überall Hunde. Da waren halt immer so ein paar aggressive Hunde auf seinem Weg nach Hause. Da musste er immer so einen Stock bei sich haben, um sich verteidigen zu können. So, richtig krasse Story. Und der hat am Ende der hatte eine Runway von irgendwie 5-6 Monaten und hat dann nach einem halben Jahr ein Produkt, also hat mehrere Produkte gelauncht, ausprobiert, hat dann irgendwie ein Produkt gelauncht, das hieß Side to Sheets. Da konntest du dann mit Google Sheets konntest du eine Webseite bauen. Ja, hat er gebaut, hat er verkauft. Nice, coole Story. Und es gibt viele solche Beispiele. Ne? Also es müssen auch nicht nur Apps sein. Ne? Das vielleicht auch noch zum Schluss. Ich mache Apps. Ne? Dominik, der macht Web Applications. Es gibt in dem Space super viel, was man machen kann. Ich habe auch einen Typen gesehen, einen kennengelernt in Buenos Aires letztes Jahr, der hat zum Beispiel eine Notion, also eine App gebaut, die im Prinzip, wenn du eine Notion, eine Datenbank hast, dann kannst du die synchronisieren mit deinem Google Sheets. Ne? So, das ist alles, was das Ding macht. Und wenn du, wie hat der Distribution gelöst? Der ist in den Google Sheet Marketplace gegangen, hat seine App da quasi positioniert und war der Erste in dem Space, der irgendwie was für Notion gemacht hat. Und im Prinzip, ja, es synkt einfach nur Daten von der Notion-Datenbank in dein Google Sheets. Das ist alles. Und der Junge macht auch mehrere 100.000 Euro. Und wenn du nur Notion eingibst beim Google Marketplace, also für Add-ons, für Google Sheets, dann kommt seine App als erstes. Dadurch ist er der Winner, ne? Und dadurch macht er halt seine Kohle. Und der hat das auch in 2 Wochen entwickelt, ne? So. Also entwickeln, meine Freunde, ist nicht mehr das Problem, Distribution it is. Und wenn man das rausgefunden hat und wenn ich jetzt da eine allgemeingültige Lösung für alle hätte, dann wäre ich jetzt auch schon reich, bin ich aber auch noch nicht und ich bin auch noch am Rumtesten und Schauen, aber ja, mit den ersten Revenues scheint es schon in die richtige Richtung zu gehen.
Eine Frage habe ich noch, Marion. Du kennst die Frage. Ja. Was möchtest du noch sagen?
Was möchte ich noch sagen? Ich habe schon sehr viel gesagt, aber ich glaube, ja, Leute, einfach machen. Einfach machen, ausprobieren, nutzt AI. Es war noch nie so einfach wie jetzt. iOS-Apps, aber nicht nur iOS-Apps, Web-Apps. Es war noch nie so einfach, Software zu bauen. Nutzt es, baut, setzt euch hin. Es dauert nicht lang, egal wie alt ihr seid, egal was für ein Background ihr habt, macht einfach. Hockt euch hin, sperrt euch mal 2-3 Wochen ein, sucht euch irgendeine App, egal wie banal es ist oder irgendein Produkt, baut das Ding schnell und schaut, dass ihr das an den Markt bringt. Also es geht wirklich, wirklich schnell heutzutage. Und denkt halt erstmal über Distribution nach. Also überlegt euch kurz, kann ich das Ding vermarkten? Und wenn ihr einen coolen Distribution-Channel habt, dann baut das Ding und schaut einfach und probiert es aus. Also es war nie so einfach, wie heutzutage irgendwie Gründer, Gründerin zu sein. Ja, und schaut einfach, wohin ihr kommt. Und ja, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt oder irgendwie ein bisschen Insights braucht, hit me up on LinkedIn. Da bin ich immer leicht erreichbar. Genau. Und ansonsten wünsche ich allen viel Erfolg und ja, war wieder richtig cool, mit dir zu quatschen, Robert. Wie immer, macht sehr viel Spaß und ich bin gespannt, wo ich bin, wenn wir in einem Jahr sprechen.
Ja, mich hat es auch gefreut. Es ist, bei dir ist es immer so, wenn ich dich kontaktiere, ich weiß, es gibt was Neues. Ja, ich weiß nur nicht, was es ist, aber ich weiß, es gibt immer irgendwas Neues, ja, was du zu berichten hast. Und das gefällt mir halt eben, weil das erste Mal, wo wir gesprochen haben, da eine Jobheld oder was das war, ja, so Studentenjob,
glaube
ich. Heldenjob! Und mit den Lederjacken aus.
Genau, die Lederjacken. Genau, die Lederjacken aus Spanien, Quintana Fashion war das. Und dann eben das letzte Mal Whistleblowing-Software, Indicando. Also ich glaube, ich hatte mal eine Vorlesung, so am MCI, da sind immer diese Talks und da war so diese eine amerikanische Botschafterin da und die meinte so, amerikanischer Botschafter war das, genau. Und er so, ja, tried many things, only my ninth company that I started really launched and now I make a lot of money with it. Und ich war so, krass, die 9. Firma, boah, da hat ja echt viel ausprobiert. Und ich glaube, das Wichtige ist, einfach ausprobieren und machen. Also ich habe auch echt viel probiert, es hat auch echt viel nicht funktioniert und jedes Mal lernst du halt noch mehr, lernst aus deinen Fehlern und das braucht's. Ne? Und manchmal schaffst du es auch sofort, irgendwas auf die Straße zu bringen und das ist mega cool, umso besser, aber manchmal muss man halt echt ausprobieren und ich merke so, wenn ich mir all meine erfolgreichen und ich habe echt ein großes Gründernetzwerk mit Gründerinnennetzwerk mittlerweile, so die erfolgreichen Leute, die bleiben einfach dran, die hören nicht auf, die machen weiter und pushen entweder und ich glaube, das ja unterscheidet halt einfach erfolgreiche Leute von nicht erfolgreichen Leute. Erfolgreiche Leute im Startup, im Entrepreneurship-Feld, die machen den Schritt, dass sie sagen, ich gründe was, ich push und die bleiben einfach dran. Ne, so, that's it. Ne, so. Und einfach dranbleiben, das ja irgendwie ausprobieren, alle verschiedenen Angles ausprobieren, schauen, hey, wie könnte es funktionieren? Irgendwann bringt dich das zum Erfolg, weil du probierst halt alles aus. Also ich glaube, wenn ich Geld reinstecken müsste in Menschen, also wenn ich Geld in so Startups reinstecken würde, würde ich ganz viel Zeit mit den GründerInnen verbringen und schauen, ob die das dieses Durchhaltevermögen haben, dieses, okay, alles ausprobieren, schauen, immer wieder Pivots machen, dann was nicht klappt, was Neues probieren. Das würde ich mir anschauen, weil ich glaube, diese Fähigkeit, dran zu bleiben, anpassen, das ist, glaube ich, eine Schlüsselfähigkeit, um erfolgreich zu gründen am Ende des Tages. Und gut, man sagt, alle guten Dinge sind drei und ich bin jetzt bei Nummer vier. Und ich mache einfach weiter. Und bis es klappt, ne? Ja.
Ja. Ja, was du noch ansprichst, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man, wenn man sich auf das große Ganze fokussiert, also quasi einfach weitermacht und bereit ist, seine Meinung zu ändern, dann fokussiert man sich eben auf das große Ganze und nicht auf das Ego. Weil ich glaube, dass das halt ab und zu ein Problem ist, dass man sagt, das war jetzt meine Idee. Und man hält so lange fest, weil man sagt, ja, ich kann jetzt ja nicht mehr meine Meinung ändern. Ja. Also ich habe es ja jetzt jedem gesagt, dass es so ist. Ich kann jetzt einfach sagen, jetzt ist es anders.
Wow.
Ja.
Ja, absolut. Also dieses Ego-Thema, also da möchte ich auch noch kurz was sagen, also das ist so wichtig, dass man einfach dieses Ego ablegt. Ich meine, so, ja, ich habe auch jetzt ein paar Ideen gehabt. Ich habe dieses versenkt, es hat nicht geklappt. Ich musste dann irgendwelche Jahresabschlüsse nach meinem letzten Ding machen und das war alles ein ewiger Pain. Aber man lernt draus, man ist kein Idiot, man ist deswegen nicht dumm, man ist deswegen, ne, so, man muss es einfach machen und sein blödes Ego ablesen. Also wirklich dieses Ego, das bringt dir wirklich gar nichts. Und dann auch, wenn man es geschafft hat, dann braucht man sich auch nichts drauf einbilden. Also es ist echt so, stay humble und just continue und ja, fertig. Also das Ego-Thema, Robert, du hast auf jeden Fall was Wichtiges angesprochen, absolut.
Ja. Dann schauen wir mal, ja, was wir beide jetzt in einem Jahr noch dazulernen, ja, und wie oft wir flexibel bleiben müssen und unsere Meinung ändern müssen. Ja, also mich freut es auf jeden Fall, wenn wir uns in einem Jahr wieder hören. Also ich bin mir sicher, dass wir das schaffen und auf jeden Fall dir in der Zwischenzeit alles Gute.
Ja.
Ja, freue mich immer wieder, wenn wir uns mal updaten und ja, alles Gute in der Zwischenzeit und ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.